Jesus, der Barmherzige, das ist mein Thema. Ich bin zurzeit Hausmann. Wieso ist denn das lustig? Wir haben zwei gelacht. Also ich mache gerade eine berufliche Auszeit und jetzt bin ich Hausmann. Das bedeutet, dass also meine Frau, die Stini, die macht ihre Promotion, die arbeitet an ihrer Doktorarbeit in der Uni-Bibliothek. Und ich habe halt jetzt einen Haushalt und zwei Kinder und versuche alles so in Schuss zu halten. Und das führt natürlich zu spannenden Situationen, ist ja klar. Und da braucht man ständig Barmherzigkeit. Also entweder müssen die anderen mit mir Barmherzigkeit haben, das passiert wahrscheinlich häufiger, oder ich muss halt mit den anderen Barmherzigkeit haben. Ne? Also zum Beispiel mit meinem jüngsten Sohn. Also der ist 15 Monate. Und das ist ein bisschen so ein Mama-Kind. Also der steht tierisch auf Mama und ich bin ganz okay, wenn ich halt der Einzige bin. Ne? Also wenn es keine Alternative gibt. Ne? Und dann ist es halt so, am Vormittag sind wir beiden alleine. Schmudo, also Samuel heißt er auch. Bruder Schmudo. Einer von euch ist auch Samuel. Das fand ich super. Mein Sohn heißt auch Samuel. Ja, wir sind halt alleine und dann fahre ich das ganze Spaßprogramm, also von vorne bis hinten. Ich mache alles, dann will er immer getragen werden, dann mache ich alles so mit einer Hand, trage ihn durch die Gegend. Ich koche sogar mit einer Hand und ich lese diese Geschichten vor, die mich tierisch langweilen, aber die er super findet. Und ich versuche halt irgendwie diesen Vormittag rumzubringen und ich gebe wirklich Gas. Ne? Also ich versuche wirklich alles, damit er sich wohlfühlt. Und dann fährt unten nur das Auto vor und Mama steigt aus dem Auto. Ne? Da fängt er an zu brüllen wie am Spieß, als hätte ich ihn den ganzen Vormittag geschlagen. Und das Geschreie, der kann doch nicht sprechen, ne? Der ist mal, aber das Geschreie, das sagt sowas wie, Mama, rette mich! Hol mich weg von diesen Menschen! Jedenfalls kommt das bei mir an, wenn er dann so schreit. Und da muss ich sagen, in dem Moment, da habe ich so Gefühle. Die hatte ich gestern das letzte Mal, als Barcelona das 1-1 geschossen hat gegen Bremen. Habe ich so Gefühle, da könnte ich das ganze Wohnzimmer platt machen. So, ne? Da sage ich dann zu Stini, meiner Frau, hier, nimm das Ding. Und lass mich in Ruhe, ne? Da kämpfe ich um Barmherzigkeit für meinen Sohn. Ja, einige von euch gucken leicht schockiert. Und es stimmt ja auch, weil wenn dann mein Zorn verraucht ist, dann hoffe ich wiederum, dass mein Sohn mir eines Tages mal barmherzig sein wird, ne? Wenn er größer ist und das reflektieren kann, wie ich ihn behandelt habe. Also ich hoffe, dass meine Söhne dann auch irgendwie barmherzig mit mir sind. Also Barmherzigkeit kommt im, also es ist ein Alltagsthema. Oder einmal, die Stini, die musste mit mir barmherzig sein, als ich auf unseren 5. Hochzeitstag einen dienstlichen Termin gelegt habe. Und da war sie auch echt barmherzig, aber also wir gucken uns so an und sie sagt, hey, weißt du, was nächstes Wochenende für ein Termin ist? Und ich sage, nee, ich bin weg. Und dann sagt sie, ja, wir sind 5 Jahre verheiratet. Und also auch in so einer Situation muss einer von zwei Partnern barmherzig sein mit dem anderen. Und das war sie auch. Also Barmherzigkeit ist ein Alltagsthema. Barmherzigkeit spielt eine große Rolle in unserem Leben. Es kommt immer wieder zu Situationen, wo entweder wir von der Barmherzigkeit eines anderen abhängig sind oder jemand anders von unserer Barmherzigkeit abhängig ist. Es kommt immer wieder dazu, dass wir uns was zu Schulden kommen lassen oder dass wir eine Schwäche zeigen oder dass wir einfach daneben greifen oder jemand anders uns gegenüber. Und dann ist die Frage, ne? Bin ich barmherzig oder schlage ich rein? Oder ist der andere mir gegenüber barmherzig oder schlägt er zu, wenn er die Gelegenheit hat? Ein ganz brisantes Thema, zu dem Jesus in der Bergpredigt Folgendes sagt. Lukas 6, Vers 36 bis 42. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ich schreibe ein Weblog, das ist so eine Art Internetjournal, so eine Art ganz simple Homepage, wo ich immer mal so Sachen aufschreibe, die mich bewegen. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil ich gerade kein Internet habe. Wir sind umgezogen und ich sitze gerade internetmäßig auf dem Trocknen. Aber ich habe bis vor kurzem relativ regelmäßig geschrieben und das werde ich auch bald wieder tun. Und irgendwann bekomme ich eine E-Mail von einem guten Freund von mir. Und der ist irritiert von manchen Sachen, die ich geschrieben habe in meinem Weblog. Und eine Frage von ihm war zum Beispiel, wieso distanzierst du dich dauernd von allem, was christlich ist? Das habe ich jetzt, da war ich erstmal ein bisschen verwundert, weil das habe ich selber gar nicht gemerkt. Aber dann dachte ich, ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht habe ich wirklich manchmal mich irgendwie zwischen den Zeilen oder so, obwohl ich doch selber Christ bin und mich zu einer christlichen Gemeinde zähle, vielleicht habe ich mich doch distanziert. Da habe ich drüber nachgedacht, welchen Grund ich wohl haben könnte, mich zu distanzieren. Und dann ist mir eingefallen, dass ich jetzt schon seit einigen Jahren eigentlich immer wieder erlebe, wie Leute, die mir echt nahe stehen, die mir was wert sind, die mit mir verwandt sind oder die gute Freunde von mir sind, das erleben müssen, dass sie Schwäche zeigen oder einen Fehler machen oder halt einfach nicht den Erwartungen entsprechen von anderen Christen und dann gnadenlos ausgenockt werden. Möglicherweise hast du das auch schon mal erlebt oder vielleicht bist du selber auch betroffen. Vielleicht ist dir das schon mal so ergangen. Das kann einen manchmal richtig wütend machen. Also das jetzt Beispiel, das mir am direktesten einfällt, ist zum Beispiel meine Schwester, die kurz vor der Scheidung steht. Die Ehe ist gescheitert. Und das ist ein bisschen brisant, weil wir sind Pastors Kinder und so ein bisschen die Vorzeigefamilie, ne, wie das so ist in der Gemeinde. Und sie war fest integriertes Gemeindemitglied, sie war auch Anbetungsleiterin, hat das abgegeben, als das mit der Ehekrise so richtig anfing. Und das hat komplexe Gründe, wie das überhaupt so weit gekommen ist. Aber jedenfalls stehen die beiden jetzt im Prinzip vor der Scheidung. Da fehlt nicht mehr viel und es ist eigentlich ausgemachte Sache. Das ist ja schon schlimm genug, aber jetzt muss sie erleben, wie Leute, die ihr mal ganz, ganz nahe waren, gute Freunde eigentlich, wie die sich von ihr distanzieren. Sie nicht mehr grüßen, eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Und damit irgendwie nicht klarkommen, dass sie vielleicht ja gescheitert ist, dass sie einen Fehler macht vielleicht oder was weiß ich. Und das ist so verrückt, weil das sind oft Menschen, die, also es ist nicht die ganze Gemeinde, es sind manche Leute, aber es sind dann eben interessanterweise Leute, die eigentlich so fromm sind, die so ganz großen Wert auf ihre Beziehung zu Gott legen und dass da auch alles in Schuss ist und so und dass die auch ja alles richtig machen, die kommen damit nicht klar. Und die distanzieren sich von meiner Schwester, was ich als Bruder total krass finde, kann man sich ja vorstellen. Und das ist nur ein Beispiel von mehreren, die ich jetzt gerade erst jüngst erlebt habe, von Menschen, die mir wirklich was wert sind. Vielleicht hat das dazu geführt, dass ich mich auch für irgendwie manchmal distanziert fühle von dem, was christlich ist. Wenn ich mich so in christlichen Gemeinden umschaue, und ich komme ja recht gut rum, weil das mein Beruf ist, ich reise viel in Deutschland rum und predige hier und da, da fällt mir immer wieder auf, dass wir das anscheinend genauso machen in unseren christlichen Gemeinden wie meinetwegen die Leute in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Unterhaltungsindustrie oder was weiß ich wo. Wir bauen uns Positionen der Stärke. Wir bauen uns irgendwie so Plattformen, auf denen wir sicher stehen. Also das geht so. Du hältst dich an die Regeln. Du tust das Richtige. Du sagst das Richtige. Du machst die richtige Bewegung zur richtigen Zeit. Du bist sozusagen ein vorbildlicher Christ, so nach allen Regeln der Kunst, wie man das halt so kennt. Und von dieser Position der Stärke aus kannst du dann, wenn du sicher stehst und dir so eine Art Identität aufgebaut hast, die Schwächeren gnadenlos abknallen. Und das passiert auch. Und damit kannst du deine Position der Stärke noch weiter ausbauen und du fühlst dich auch noch ganz gut dabei. Wenn man ganz ehrlich ist, kann man das beobachten unter Christen. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite Jesus angucken, dann sehen wir, dass Jesus total anders ist. Und das müsste uns doch eigentlich beunruhigen. Also ich rede auch von mir. Das müsste uns doch eigentlich total beunruhigen, weil wir doch sagen, dass wir zu ihm gehören. Dass wir ihm nachfolgen. Also das bedeutet, dass wir so leben wollen wie er, dass wir so handeln wollen wie er. Das muss uns doch beunruhigen, wenn Jesus so total anders ist als wir. Jesus der Barmherzige. Es gibt eine Geschichte, einen Bericht, auch im Lukas-Evangelium, nur ein paar Seiten weiter von der Stelle, die ich eben vorgelesen habe. Eine Begebenheit, wo das so deutlich wird, wie barmherzig Jesus ist. Das steht in Lukas 7, wiederum Vers 36, also genau ein Kapitel weiter. Und das möchte ich euch gerne mal kurz vorlesen, eine sehr spannende Begebenheit. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht mal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus schreckt nicht vor der Sünderin zurück. Er fühlt sich nicht durch ihre Gegenwart peinlich berührt. Es ist ihm egal, was der Fromme denkt. Jesus sieht die Frau mit ihrer Not, Jesus sieht die Sehnsucht dieser Frau nach Ganzheit, nach einem intakten Leben, nach Reinheit vielleicht. Und Jesus behandelt die nicht von oben herab, so als der moralisch höherstehende zu der kleinen Tante, die halt noch was lernen muss. Jesus begegnet ihr auf Augenhöhe. Jesus ist barmherzig. Und dann sagt er diesen Satz. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und der Umkehrschluss, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Man könnte ja so ganz oberflächlich betrachtet denken, also okay, hier gibt es zwei Personen. Der eine ist sehr religiös und sehr moralisch und die andere ist halt unmoralisch und sündig. Und dann ist da noch Jesus und der Jesus ist nett und der hat Erbarmen mit der Frau und der sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ich vergebe dir mal eben. Und daraufhin ist die Frau sehr begeistert, könnte man denken. Und weil das ja sehr nett ist vom Jesus und der Pharisäer ist nicht so begeistert, weil erstens, Jesus muss ihm ja nicht so viel vergeben und zweitens, wieso hat er sich dann moralisch so angestrengt? Ne? Wenn der Jesus mal eben vorbeikommt und sagt, ist schon wieder gut und dann ist wieder alles gut. Bringt dann ja doch nichts, sich so anzustrengen. Und oberflächlich betrachtet könnte man zu dem Schluss kommen, naja, Jesus, der Barmherzige, der ist halt nett. Und wenn einer was nicht so gebacken kriegt, dann sagt der Jesus, ach, ist nicht so schlimm, ne? Komm, wir fangen nochmal an. Schwamm drüber. Aber der Eindruck täuscht, das ist nicht ganz so. Der Eindruck täuscht zum Beispiel, dass der Pharisäer eine weiße Weste hat. Es gibt Predigten von Jesus, da setzt er sich mit den Pharisäern auseinander. Das ist also eine Gruppe von Menschen, die alles daran gesetzt haben, dass das geistliche Niveau in Israel, in dem Land, wo die lebten, wieder höher wurde. Hatten sehr hohe Maßstäbe, folgten sehr engen Regeln, hatten ein ganz klar religiös durchstrukturiertes Leben, durchstrukturierten Alltag und hielten sich ganz penibel an jedes religiöse Gesetz. Eigentlich, äußerlich gesehen, ganz tolle Leute. Und Jesus sagt zu ihnen, okay, eure Fassade mag zwar lupenrein sein, aber innen drin seid ihr voller Schlechtigkeit. Jesus sagt zu denen, ihr gehorcht zwar sämtlichen religiösen Regeln, aber gleichzeitig macht ihr die Schwachen fertig. Ihr kennt Gott gar nicht und ihr tut alles dafür, dass andere Leute Gott auch nicht kennenlernen. Das Einzige, was ihr wollt, worum es euch wirklich geht, ist eure Position der Stärke. Und wenn ihr da erstmal sicher steht, dann knallt ihr runter, was das Zeug hält. Ihr sägt alle anderen ab, die nicht irgendwie an euer Level rankommen. Ihr wollt gut dastehen, ihr wollt Macht haben und dafür geht ihr über Leichen. So eine Leute seid ihr, sagt Jesus. Und bei so einem Vertreter ist Jesus jetzt auch eingeladen. Also man könnte denken, in dieser Geschichte da steht eine sehr sündige Frau und ein sehr frommer Mann vor Jesus, aber das stimmt nicht. Hier stehen zwei Sünder vor Jesus. Zwei Sünder. Nur der einen Sünderin wird viel vergeben. Und dem anderen Sünder wird wenig vergeben. Die eine erfährt Barmherzigkeit, der andere nicht. Warum? Warum ist das so? Weil die Frau bereit ist, der Wahrheit über sich selbst ins Gesicht zu sehen. Die Frau ist bereit, sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie wirklich ist. Der Pharisäer, der ist nicht an der Wahrheit interessiert. Dem reicht sein Bild von sich selber. Und das Bild, das er von sich selber hat, das ist super. Damit kann er gut leben. Die Frau weiß, dass sie von der Barmherzigkeit von Jesus abhängig ist. Für den Pharisäer ist das eine komische Idee. Das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Und dabei ist das die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass niemand von uns irgendwas zu bieten hat. Die Wahrheit ist, dass niemand von uns Gott beeindrucken kann. Es ist egal, wie fromm du bist, egal, wie moralisch ich bin, wie toll wir uns in das, was wir so Gemeinde nennen, integrieren können und wie wir die ganzen kulturellen und religiösen Gesetze so alle einhalten können. Das spielt keine Rolle. Wir haben nichts zu bieten. Es gibt keine Position der Stärke. Das ist eine Erfindung, die es gar nicht gibt. Alle sind abhängig von der Barmherzigkeit. Es ist egal, wie fromm oder unfromm sie sind. Wenn Jesus uns nicht vergibt, sind wir verloren. Und deshalb stehen wir alle auf einer Stufe. Wir sind alle auf Augenhöhe. Und das Komische ist, dass wir Christen das scheinbar im Laufe unseres Christseins irgendwie vergessen. Wir haben da so diesen Startschuss, der eine oder andere von uns, und da denken wir, yay, und das ist ja toll, dass ich dabei sein darf und so weiter. Und dann bist du so ein paar Jährchen dabei und du gewöhnst dich an die Spielregeln, du weißt, wie das Ding läuft. Und dann vergisst du auf einmal, dass du abhängig bist von der Barmherzigkeit von Jesus. Du vergisst, dass es eben nicht damit getan ist, ein paar Spielregeln zu kennen und dich einigermaßen dran zu halten. Du vergisst, dass du eben nicht alles im Griff hast. Manchmal kommt es zu Situationen, die zeigen dir das ganz genau. Das sind manchmal schlimme Situationen und eigentlich sind sie gut für uns, weil sie uns wieder die Wahrheit vor Augen halten. Wenn wir uns dessen bewusster wären, wie abhängig wir sind von der Barmherzigkeit von Jesus, wären wir auch barmherziger. Wenn wir wüssten, wie viel uns Jesus schon vergeben hat, würden wir mehr vergeben. Wir erleben das jeden Tag, dass Jesus zu uns Ja sagt, obwohl er es nicht müsste. Aber wenn ich das vergesse, macht mich das gnadenlos. Und unbarmherzig. Jesus sagt, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und darin liegt total viel Wahrheit. Es ist ja nicht so, dass es irgendeinen Menschen geben würde, dem Jesus nicht viel vergeben müsste. Die Frage ist nur, ob ich mir vergeben lasse. Und ob ich bereit bin, der Wahrheit über mich selber ins Gesicht zu sehen. Das erste Lied, was wir gesungen haben, war, wir sehen der Wahrheit ins Auge. Wir stellen uns in dein Licht. Darum geht's eigentlich. Das macht den Umgang unter Christen so lieblos oft. Weil wir vergessen haben, wie viel wir eigentlich schon Vergebung erlebt haben. Das ist ja nicht so, dass Jesus einfach sagt, Jesus der Barmherzige, komm Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Ne? Jesus hat sich die Autorität zu vergeben teuer erkauft. Jesus ist gestorben, Vergebung kostet Leben. Es war teuer. Jesus ging ans Kreuz. Aber trotzdem ist Jesus bereit, Vergebung auszusprechen, wenn wir ihn darum bitten. Er ist so freigebig, er ist so barmherzig. Und ich möchte auch so sein. Ich stehe auch immer wieder plötzlich so neben mir und gucke mich an und denk: Woher hast du das, ne? Dass du schon wieder die Klinge rausholst und jeden drüber springen lässt, der in der Nähe ist. Ich möchte das auch lernen, so barmherzig zu sein. Wie kann das gehen? Ich glaube, es gibt drei Punkte, die ich anpacken muss. Mit beiden Händen. Erstens, ich muss der Wahrheit über mich selbst ins Auge sehen. Ich bin nicht okay. Ich brauche Vergebung. Ich brauche die Barmherzigkeit von Jesus. Ich brauche das. Ich lebe davon. Sonst bin ich verloren. Und zweitens, ich muss die Barmherzigkeit von Jesus bewusst erfahren. Ich muss es erleben. Ich muss zu ihm hingehen. Ich muss sagen, vergib mir. Hilf mir neu auf. Lass mich weitergehen. Hilf mir. Ich bring's alleine nicht fertig. Und dann drittens ist, ich gebe das halt weiter, was ich selber empfangen habe. Jesus ist barmherzig mir gegenüber, also bin ich barmherzig gegenüber anderen. Egal, was sie getan haben. Es gibt keine Position der Stärke. Ich hab die nicht. Wenn Jesus mir barmherzig ist, dann kann ich gar nicht anders, als auch barmherzig zu sein. Amen. Jetzt würde ich gerne noch ein kurzes Gebet sprechen. Wir sind dir so unähnlich, Jesus, obwohl wir doch eigentlich deine Ebenbilder sein sollten. Aber du hast es echt oft anders gemacht, als wir das tun. Bitte vergib uns. Und bitte hilf uns, Herr, dass wir dir ähnlicher werden können. Ich glaube ganz sicher, Herr, wenn wir diese Lektion lernen würden, da würde sich wahnsinnig viel in unserem Umfeld und in unserem Leben verändern, zum Guten. Aber wir richten, Herr, und haben dadurch eigentlich nichts anderes als Gericht verdient. Hilf uns, Herr, dass wir deine Barmherzigkeit leben können und dass wir verstehen können, was das für eine Kraft ist. Danke, dass du weitergehst mit uns. Amen.